Willkommen zum zweiwöchentlichen Veteranen-Podcast It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Bundeswehr- und Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich sonst auch in den sozialen Medien, auch wenn ich mich wegen eines anderen Veteranen-Projektes dort gerade etwas dünne mache. Ich freue mich in jedem Fall, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und vor allem ihn mit Kameraden und Freunden teilst. Heute brennt mir ein Thema unter den Nägeln, das mich schon lange begleitet, aber durch die Einführung eines Deutschen Veteranentages in der letzten Woche nochmal befeuert wurde. Auch im Hinblick auf den 8. Mai in der nächsten Woche, dem Jahrestag zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa 1945. Es geht um Tradition. Die Tradition der Bundeswehr, das Traditionsverständnis in Deutschland oder, um es auf den Punkt zu bringen, die über Generationen erlernte und begrüßte Unfähigkeit des Deutschen zur Tradition. Und du merkst, mir klappt da schon wieder das Messer in der Tasche auf. Aber ich bin Mecklenburger, ich bleibe ruhig und werde mich dem sachlich nähern. Zunächst zur Lage. Es geht grundsätzlich um den Antrag für eine umfassende Wertschätzung, einen nationalen Veteranentag einführen und die Versorgung von Veteranen und deren Familien verbessern. So lautet der Name des Antrags, der in der letzten Woche im Bundestag verhandelt wurde. Das ist die Drucksache 20-11138. Ich verlinke ihn dir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes, auch die Maßnahmen, die da drin sind. Heute geht es mir vor allem erstmal um den Veteranentag und eine Frage, die damit im Zusammenhang steht. Grundsätzlich geht die Einführung eines Veteranentages zurück auf eine Arbeitsgruppe Veteranenpolitik, die besteht aus SPD, CDU, Grünen und FDP, also koalitionsübergreifend ist und namentlich verbunden ist mit Johannes Alt, Kerstin Vierecke, Merle Spellerberg und Christian Sauter. Und zu der Einführung dieses Veteranentages ging es lange hin und her. Welcher Tag soll es sein? Wer organisiert ihn und wer bezahlt am Ende die Rechnung? Letzte Woche, am 25.04.2024, war es nun soweit. Der Antrag wurde endgültig im Bundestag verhandelt. Und ich war da als einer soldatischen Veteranabordnung, bestehend aus Vertretern des Bundeswehrverbandes, des Reservistenverbandes, des Bundesdeutschen Einsatzveteranen, der Rekondowets, der Combat-Veteranen, der Veteranenkultur e.V., des Angehörigenvereins ATEC, Krieg im Kopf, des Vereins für radargeschädigte Soldaten und freie Vertreter der Veteranenszene, zu der ich mich erstmal zähle. Der Antrag wurde beschlossen. Ich wollte fast sagen, einstimmig, nicht ganz. Alle Fraktionen haben zugestimmt. Das heißt also SPD, Grüne, FDP, CDU, CSU, AfD. Nur die Linke hat sich enthalten. Und das war schon ein bewegender Moment, das muss ich wirklich sagen, als der Bundestag aufgestanden ist und den Soldaten und Veteranen auf der Tribüne, mit denen ich dann dort saß, Standing Ovations gegeben hat. Also es hat uns da auch nicht auf den Sitzen gehalten und wir sind alles große Krieger, ja, aber da schießen einem selbst die Härtesten die Tränen in die Augen. Ja, weil so viele so lange für diesen Tag gekämpft haben. Soweit, so gut. Das ist nichts Neues. Aber schon während der Debatte ist mir etwas aufgefallen. Genau genommen habe ich auf etwas gewartet. Nicht, weil ich das Haar in der Suppe suche, sondern wenn man lange genug die Diskussion und Argumentation verfolgt, dann fallen einem irgendwann die Muster auf, die immer wieder auftauchen. Wie so eine bekannte Melodie, die im Hintergrund immer gespielt wird. Ja, ich denke da so an den Imperial March von Darth Vader, den man sofort erkennt. Oder das Harry Potter Motiv. In dem Fall habe ich das Motiv gehört bei Nils Gründer von der FDP. Ja, die Redebeiträge aller findest du auch in den Shownotes in dem Link zum Deutschen Bundestag. Er hat dort gesprochen und es ging um das Datum, den 15.06. und dessen Begründung. Ja, ich habe das einen kurzen Ausschnitt mitgebracht. Da spricht er zunächst zum Vergabeverfahren des Veteranenabzeichens. Eine völlig richtige Anmerkung, die ich nicht ausschließen wollte. Aber dann kommt es. Wir hören mal rein.
Und ich finde es erschreckend und in Zukunft darf das nicht mehr sein, dass ein Veteran sein Veteranenabzeichen selbst beantragen muss. Es kann auch nicht sein, dass das Veteranenabzeichen unpersönlichst per Post verschickt wird, wie der Zugangscode zum Online-Banking. Das muss sich ändern. Warum also der 15. Juni? Naja, abseits von einigen geschichtsträchtigen Vorschlägen bietet dieser Tag die Möglichkeit, eine komplett eigene Tradition in Deutschland zu entwickeln. Und ich finde, das ist eine tolle Chance.
Er sagt also, abseits von geschichtsträchtigen Tagen muss eine komplett neue Tradition begründet werden. Und da ist es, das Problem. Geschichtsträchtige Daten werden wieder ignoriert und mit ihnen auch die Geschichte und die Tradition. Es muss unbedingt was Neues her. Und wenn wir hier von geschichtsträchtigen Tagen reden, so wie er sagt, dann reden wir von einsatzbezogenen Daten, wie dem 14. Oktober zum Beispiel, dem Tod von Feldwebel Alexander Arndt, der 1993 als erster in Kambodscha erschossen wurde. Oder wir reden vom 2. April 2010, als dem Tag des Karfreitagsgefechts in Afghanistan. Oder aber auch dem 24. Mai 1949 als dem Tag des Inkrafttretens des Grundgesetzes oder ja den Invictus Games im September 2023 in Düsseldorf als die internationalen Veteranensportspiele mit deutlichem Einsatzbezug. Aber nein, das zählt alles nicht. Es muss eine komplett neue Tradition sein. So als wenn alle bisherigen Traditionen nichts wert wären. Als wenn es das alles nicht gäbe, als wenn nie etwas gewesen wäre. Und ich muss sagen, ich mache Nils Gründer keinen persönlichen Vorwurf. Der hat diese Melodie wahrscheinlich seit Kindheitstagen gehört. Der Mann ist jetzt 26 Jahre alt. Er ist 1997 geboren. Als Feldwebel Arndt in Kambodscha fiel, war er noch nicht mal in Planung. Als die ersten von uns 1999 begannen, das Morden im Kosovo zu beenden, da war er 2 Jahre alt. Als der Afghanistan-Einsatz losging, da war er im Kindergarten. Und als das Schahdareh 2010 brannte, drückte Nils Gründer in der 7. Klasse die Schulbank. Er selbst hat auch nie gedient. Für ihn ist das alles graue Geschichte. Aber eben nicht für uns. Für uns ist das unser Leben und unsere Geschichte und die Einsatztradition der Bundeswehr, der wir uns heute noch verpflichtet fühlen als Veteran. Ja, und die 14K3-Märsche dieses Jahr mit 16.000 Teilnehmern haben das deutlich gezeigt. Ich habe das am gleichen Tag im Bundestag oder danach, nach dem Beschluss, auch, bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder Kerstin Viereck oder Christian Sauter noch bei dem Empfang gesagt. Mit dem Veteranentag ist jetzt drängend die Frage nach der Tradition untrennbar verknüpft. An was soll da eigentlich erinnert werden? Vor allem dann, wenn man geschichtsträchtige Tage, wie Nils Gründer sagt, ausblendet. Das kann ja dann nur ein allgemeines Blabla, danke für deinen Dienst werden und hier hast du einen Luftballon und eine Bratwurst. So. Nun könnte man sagen, ja, okay, das war jetzt ein Einzelfall und nicht gut gewählt. Vielleicht ist das so. Ich befürchte, es ist nicht so. Ein Beispiel. Einen Tag später veröffentlicht RTL aktuell einen Beitrag auf Instagram, in dem sich Jakob Augstein und Nikolaus Blome in einem Sketch über den Veteranentag lustig machen. Auch das wäre unproblematisch, wenn wir hier nicht von dem Jakob Augstein reden würden, der Miteigentümer des Spiegel Verlages und Eigentümer und Geschäftsführer der Wochenzeitung Der Freitag ist. Nikolaus Blome ist Ressortleiter Politik und Gesellschaft in der Zentralredaktion der Mediengruppe RTL Deutschland. Da sitzt also die geballte Medienmacht Deutschlands im Auto und redet über den Veteranentag. Ich verlinke dir das Reel in den Shownotes. Wir hören rein.
Wir bekommen einen Veteranentag.
Ja.
Und das ist ein Zeichen dafür, wenn einem gar nichts mehr einfällt und sonst nichts mehr geht, irgend so einen Traditionsunsinn, den kann man immer aus der Mottenkiste der Geschichte rausholen.
Veteranentag heißt, endlich denen die Ehre zu erweisen, die für dieses Land eingestanden sind. So wie Sie, denn Sie sind wie ich Veteran, weil wir wehrpflichtig und bei der Bundeswehr waren, sollen volksfest werden. Ja, ein Fest des Volkes mit seiner Armee und seinen Soldaten, seinen Veteranen.
Es ist eine Horrorvorstellung. Ich möchte so eine Gesellschaft nicht haben. Ich will die Remilitarisierung Deutschlands sehen. Das war immer gut an Deutschland, dass wir zum Militärischen eine freundliche Distanz hatten.
Was höre ich da? Irgendeinen Traditionsunsinn kann man immer aus der Mottenkiste der Geschichte holen. Mal abgesehen davon, dass einem hier wieder diese Gießkann-Definition des Veteranenbegriffs auf die Füße fällt, über die sie sich lustig machen, zeigt sich hier das deutsche Traditionsproblem in voller Pracht. Ja, übersetzt heißt das, Tradition ist gleich Unsinn, schon mal ganz prinzipiell. Und dann aus der Mottenkiste der Geschichte. Ja, also Geschichte ist also diese alte, mottenzerfressene Mist, den man von Zeit zu Zeit rausholt, wenn einem nichts Besseres einfällt. So, und da frage ich mich, welche Geschichte die beiden eigentlich konkret meinen. Die meinen sicherlich nicht die deutsche Einsatzgeschichte nach 1990. Der KFOR-Einsatz läuft noch. Der Afghanistan-Einsatz wurde vor 3 Jahren beendet. Mali letztes Jahr. Daran haben die beiden sicher nicht gedacht. Hier wird sofort eine ganz andere Brücke geschlagen zu. Ja, wozu eigentlich? Zum Kalten Krieg und der Nationalen Volksarmee der DDR? Oder doch direkt an die Wurzel allen Übels? Der Wehrmacht. Und sofort haben wir eine Verknüpfung des Veteranentages mit Stahlhelm und feldgrauen Uniformen und Schwarz-Weiß-Bildern von deutschen Kriegsverbrechen in Russland und anderswo. Die Botschaft von Augstein und Blome kann ja nur lauten, Tradition, Gedenken und Erinnerung ist eine Horrorvision. Und das sagt er ja auch so. Wo Nils Gründer sagt, wir brauchen neue Traditionen, die aktuellen sind anscheinend nicht würdig, sagen Augstein und Blome, wir brauchen gar keine. Das ist eine Horrorvision. Aber genauso funktioniert Identität und Tradition eben nicht. Und beides hängt für mich untrennbar zusammen. Ich behaupte, Deutschland hat grundsätzlich ein Identitätsproblem. Nicht erst seit gestern. Weil vor allem in Politik und Medien alle Traditionen praktisch als vormodern und undemokratisch dargestellt werden. Ja, da muss man sich permanent fragen, wer bin ich denn eigentlich heute als Deutscher? Denn die Geschichte als Quelle wird ja rundheraus abgelehnt. Ja, wenn man im Osten lebt, geht es vielleicht noch mit der friedlichen Revolution von 1989-90. Okay, aber was haben die 60 Millionen Westdeutschen denn? Das Wirtschaftswunder? Okay, das geht vielleicht noch. Aber die Wirtschaft ist ja mittlerweile auch irgendwie zum Feindbild geworden. Die wollen ja nur Gewinne machen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Es bleibt jedenfalls nicht viel übrig, wenn ich Tradition und Geschichte aus der deutschen Identität streiche. Ja, da kann ich noch 5000 Mal auf die Werte des Grundgesetzes verweisen, wenn ich sie nicht als geschichtlich bedingt begreife und mich besinne, wie sie auch in der Vergangenheit als Wegstrecke ins Jetzt gelebt wurden. Dann bleiben sie am Ende leer und dogmatisch. Übertragen gesprochen liegt nach diesem Verständnis der Weg hinter einem immer im Dunkeln. Und ich muss mich permanent fragen, warum ich hier eigentlich gerade stehe, woher ich komme, denn den eigenen Weg sehe ich ja bisher nicht, wenn ich alle Geschichte und Tradition rausstreiche. Das ist die Rahmenlage. Was heißt das nun für die Bundeswehr und ihre Tradition? Man könnte ja annehmen, Politik und Medien sind das eine, was die Armee macht, ist was anderes. Aber leider scheint auch das falsch zu sein. Die Bundeswehr wird politisch geführt. Da braucht man nur einen Blick auf die letzten VerteidigungsministerInnen werfen. Ja, Lambrecht, AKK, von der Leyen, jetzt Boris Pistorius. Aber selbst in den Generalsrängen ist das ja ohnehin nur schwer zu unterscheiden, was Soldat ist und was Politiker. Weil die Abhängigkeit vom Verteidigungsminister und seinem Stab ja so groß ist. Wer nicht genehm ist, der verschwindet über Nacht. Ja, die Beispiele von Generalmajor Markus Kurtschik 2023 und Vizeadmiral Kai-Achim Schönbach 2022 belegen, wer nicht passt, ist raus. Schönbach hat damals als Inspekteur der Marine wegen einer politischen Äußerung zum Ukraine-Krieg seinen Job verloren. Er war der Auffassung, die Krim sei für die Ukraine verloren, dann war er sofort weg. Kurtschik als Kommandeur des Zentrums Innere Führung wurde wegen vermeintlicher Belästigung eines Soldaten entlassen. Sofort. Da wurden die Ermittlungen gar nicht erst abgewartet. Unschuldsvermutung, AD, sofort raus. Warum? Die Angst der politischen Führung der Bundeswehr vor den Medien und der veröffentlichten Meinung ist so groß, dass sie irrational handelt. Und das hat ganz handfeste Auswirkungen. Und zwar insbesondere mit dem Jahr 2018 erlassenen Traditionserlass der Bundeswehr, der ja konkret heißt, die Tradition der Bundeswehr, Richtlinien zum Traditionsverständnis und zur Traditionspflege. Wir erinnern uns. Einer der Gründe für die Neugestaltung war der Fall des rechtsextremen Oberleutnants Franco A., der trotz seiner rechtsextremen Haltung zum Berufssoldaten ernannt wurde. Er hatte sich auch als syrischer Flüchtling ausgegeben, hatte Munition gestohlen, versucht Waffen zu besorgen und Anschläge vorzubereiten. Keine Frage, rechtsextrem. So. Was danach passiert, da konnte man den Wecker nachstellen. Es ging sofort die mediale Debatte um den Rechtsextremismus los. Und die führte zu einem neuen Traditionserlass der Ministerin Ursula von der Leyen und einer buchstäblichen Inquisition in deutschen Kasernen. Alles, was mit Wehrmacht und NVA zu tun haben könnte, wurde beschlagnahmt. Ja, das führte zu Auswüchsen wie dem Einsammeln von Lego-Panzern und dem Abhängen des Bildes von Altkanzler Helmut Schmidt an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg, weil er während des Zweiten Weltkriegs als Soldat der Luftwaffe diente. So. Mittlerweile hängt das Bild wieder, allerdings mit einer Erklärung, weil man ganz offensichtlich den jungen und studierten Offizieren nicht zutraut, sich selbst ein Bild zu einem Kanzler der Bundesrepublik Deutschland zu machen. Da stehen wir also auch in der Bundeswehr. Kahlschlag. Folglich steht im Traditionserlass Folgendes drinne und er hat den Rang einer Dienstvorschrift und jetzt sind wir wieder ganz in der Gegenwart angekommen. Da steht also gültig, ich zitiere, Traditionsstiftung und Traditionspflege sind dynamisches und niemals abgeschlossenes Handeln, das sich allen Versuchen entzieht, es zentral oder dauerhaft festlegen zu wollen. Sie setzen staatsbürgerliches Bewusstsein sowie Verständnis für historische, politische und gesellschaftliche Zusammenhänge voraus und fordern zur persönlichen Auseinandersetzung auf. Ja? Jetzt kommt's. Lebendige Tradition muss gegenwarts- und auftragsbezogen sein. Sie ist daher ständig zu überprüfen und fortzuentwickeln. Tradition und Auftrag der Bundeswehr greifen so ineinander. Das heißt, Zitat Ende, das heißt also, die Tradition selbst wird zum Instrument, wie man es gerade braucht. Sie ist kein Selbstzweck. Je nach Lage wird die Tradition angepasst, eben wie es gerade der Auftrag erfordert. Sie ist gegenwartsbezogen. Ja, was dann gestern war, zählt im Zweifelsfall nicht mehr. Da steht zwar, Tradition sei etwas Persönliches und nicht zentral festgelegtes, aber das möchte ich mal sehen, wenn der Oberstabsgefreite, der Hauptfeldwebel, der Leutnant und der Oberstleutnant und Kommandeur zu unterschiedlichen Ergebnissen der Bewertung kommen. Wie viel Individuum wird es da wohl geben? Kurzum, der Traditionserlass, das ist nichts anderes als, ja, Nils Gründer, Jakob Augstein und Nikolaus Blome, eben nur herausgegeben von der Verteidigungsministerin, eben auch einer Politikerin. Was aber weder Medien noch Politik so richtig begreifen, ist, dass das Traditionsverständnis und die Traditionspflege für den Soldaten erst in zweiter Linie etwas Politisches ist, auch wenn sich die einschlägigen Offiziere noch so sehr darum bemühen, das in jeder erdenklichen Situation so darzustellen. Erklärt wird das immer mit dem Kampf gegen Rechts- und viel seltener Linksextremismus und andere Extremismus, Islamismus zum Beispiel, dass also Tradition vor allem etwas Politisches ist. Was nur bei den wenigsten Medienhäusern und Politikern ankommt, ist dabei, Rechtsextremismus ist in der Bundeswehr ja viel geringer als in der Gesamtgesellschaft. Die Uni Bielefeld hat 2021 ermittelt, dass 12% der deutschen Bevölkerung ein rechtsextremes Weltbild haben. Die Mitte-Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung spricht zur gleichen Zeit von 8% rechtsextremes Weltbild in der deutschen Bevölkerung. Für die Bundeswehr hieße das statistisch zwischen 15.000 und 22.000 rechtsextreme Soldaten. Das hieße, anders ausgedrückt, eine ganze Division der Bundeswehr wäre so etwas wie eine Neonazi-Division. Und das ist völlig abwegig. Tatsächlich gab es im Jahr 2021 17 bestätigte Verfassungsfeinde in der Bundeswehr. 17. Und im Jahr 2022 216 Extremismus-Verdachtsfälle. Und davon haben sich mittlerweile nur ungefähr 50% bestätigt. Alles in allem kommen wir auf eine Real-Extremismus-Zahl von vielleicht 0,07% in der Bundeswehr. Daher sind ja diese Rechtsextremismus-Debatten um die Bundeswehr Scheindebatten und manchmal auch Hexenverfolgung. Die Rechtsextremen sitzen ganz woanders, auch wenn das so Alt-68er wie Jakob Augstein und Nikolaus Blome nicht wahrhaben wollen oder verstehen können. Und selbst wenn der Soldat sich einen Wehrmachts-Lego-Tiger-Panzer in den Luftraum stellt, heißt das noch lange nicht, dass er ein nationalsozialistisches Weltbild vertritt. Das Gegenteil ist der Fall. Statistisch oder bewiesen. Der Soldat sucht sich aber Vorbilder an soldatischer Haltung und Handwerk. Deshalb steht der Modellpanzer mit der Bemalung von Kurt Knispel, Otto Karius oder Michael Wittmann im Schaukasten der Panzerkompanie. Ja, nicht wegen des politischen Weltbildes, sondern wegen des meisterlichen Handwerks. Und das heißt bei einem Soldaten nun mal Beherrschung des Waffensystems. Bei Panzern Abschüsse. Ist der Panzer todbringend? Ja, na klar. Dafür haben wir sie, um Angreifer gewaltsam aufzuhalten. Das ist der Sinn von Streitkräften. Und wenn man, wie im Traditionserlass gefordert, eine echte Auseinandersetzung zulässt, dann merkt man schnell eins. Mit den Holzschnitten kommen wir da gar nicht weiter, wenn es um die Wehrmacht geht. Kurt Knispel beispielsweise, der ist erst am 27. April 1945 zum Feldwebel befördert worden. Der war alles andere als ein Nazi. Der war den Nazis aufgrund seiner Nichtanpassung sogar ein Dorn im Auge. Deshalb wurde er, als es gar nicht mal anders ging, noch zum Feldwebel befördert. Michael Wittmann hingegen, der war SS-Hauptsturmführer in der Waffen-SS, aber, soweit bekannt, an keinem Verbrechen beteiligt. Otto Karius, als der dritte große, ich sag mal, Panzerkommandant mit den meisten Abschüssen, der war ganz unpolitisch und hat nur seine Arbeit als Panzermann verrichtet. Nach dem Krieg war er dann Apotheker und vielgelesener Autor zu seinen Panzerkriegserfahrungen. Von ihm bleibt wahrscheinlich viel eher hängen, dass es seinem Panzer als einzigen jemals gelungen ist, mit einer Panzerkanone ein Flugzeug abzuschießen. Das war im Dezember 1943. Ja, wenn man mit einem Kampfpanzer geschossen hat, der weiß, das ist praktisch unmöglich, ja, selbst mit einer voll stabilisierten Bordkanone. Deshalb steht der Modellpanzer mit der Bemalung von Karius auf der Stube eines Panzerfeldwebels. Deshalb denken die Fallschirmjäger an das Fort Eben Emeil 1940 und die Kreta-Landung 1941. Aber das verstehen weder Medien noch Politik. Es geht um Haltung und Handwerk in der deutschen Armeegeschichte. Auch die Bundeswehr distanziert sich davon. Also das Militärische, also die militärische Institution distanziert sich von dem Militärischen. Und ich zitiere mal aus dem Erlass. Historische Beispiele für zeitlos gültige soldatische Tugenden, etwa Tapferkeit, Ritterlichkeit, Anstand, Treue, Bescheidenheit, Kameradschaft, Wahrhaftigkeit, Entschlussfreude und gewissenhafte Pflichterfüllung, aber auch Beispiele für militärische Exzellenz, zum Beispiel herausragende Truppenführung, können in der Bundeswehr Anerkennung finden und in Lehre und Ausbildung genutzt werden. Sie sind jedoch immer im historischen Zusammenhang zu bewerten und nicht zu trennen von den politischen Zielen, denen sie dienten. Die bundesfreiheitlichen und demokratischen Zielsetzungen verpflichtet. Für sie kann nur ein soldatisches Selbstverständnis mit Wertebindung, das sich nicht allein auf professionelles Können im Gefecht reduziert, sinn- und traditionsstiftend sein. Ein Otto Karius ist damit raus. Der war nur Panzermann und Soldat, der war kein Widerständler. Helmut Schmidt wäre damit auch raus und die Bundeswehr-Uni müsste sich einen neuen Namen suchen. Und das halte ich für lebensfern. Das mag zwar politisch richtig sein, funktioniert aber in der Praxis nicht. Gerade wo für die Kriegstüchtigkeit ausgebildet werden soll, wie es heißt, braucht es eben auch kriegstüchtige Vorbilder aus der deutschen Einsatz- und Kriegsgeschichte. Ja, aber auch mit dem Veteranentag soll eine neue Tradition begründet werden. Da fliegt schon wieder die Einsatzgeschichte halb raus. Ja, das sagt Nils Gründer. Was zählt da schon der Balkan, Afghanistan und Afrika, wenn wir jetzt wieder von vorne anfangen? Die Quellen für die Traditionspflege, die der Traditionserlass vorschlägt, die sind zwar begründbar, aber kaum fühlbar. Ja, neben den Einsätzen steht da vor allem Folgendes drin. Ich zitiere wieder. Der Schutz der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bürgerinnen und Bürger, treues Dienen in Freiheit, das soldatische Handeln an das Gewissen bindet und dem Gehorsam Grenzen setzt, die Konzeption der inneren Führung mit ihrem Leitbild der Staatsbürger in Uniform, der gemeinsame Beitrag zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr durch Streitkräfte und Bundeswehrverwaltung, und die Einbindung in multinationale Strukturen und Verbände der NATO und der Europäischen Union. Ja, das ist alles richtig, aber das kann man doch nur begrenzt fühlen und deshalb funktioniert es nicht. Da können sich dazu berufen, fühlende Offiziere noch zehnmal hinstellen und das mantraartig runterbeten. Fühlen kann man das kaum. Deswegen hört, liest und sieht man davon auch nichts. Und dann reden wir noch gar nicht vom Ausschluss der Soldaten der Nationalen Volksarmee. Für die gilt praktisch das gleiche wie für die Wehrmacht, nur in einer SED-Diktatur statt einer NSDAP-Diktatur. Für die Bundeswehr gilt zwar in der Zeit des Kalten Krieges, also die Bundeswehr in der Zeit des Kalten Krieges gilt zwar als traditionswürdig, ja, das zitiere, für das Bewahren von Freiheit und Frieden und das Eintreten für die deutsche Einheit. Für den gleichaltrigen Soldaten auf der anderen Seite der Elbe gilt das wiederum nicht. Der darf sich nicht mal Veteran in Deutschland nennen und nicht mal das Veteranabzeichen beantragen. So verprellt man auf politischer Ebene Befürworter und Kameraden, ja, einer gemeinsamen, auch deutschen Militärtradition. Ja, und so wird man von der Basis ignoriert. Fazit. Gründer, Augstein, Blome und von der Leyen können sich alle hinstellen und eine komplett neue Tradition begründen wollen. An den Bedürfnissen und Lebensrealitäten vieler Soldaten und Veteranen geht das aber vorbei. Weder kann man das Erbe der preußischen Reformer, der kaiserlichen Armee, der Wehrmacht, der Nationalen Volksarmee noch die Einsatzgeschichte der Bundeswehr ausblenden, nur weil es einem selbst politisch nicht gefällt. Statt zu diskreditieren und zu unterdrücken, lächerlich zu machen, zu verbieten, sollte man da viel eher Räume und Medien für eine politische, menschliche und handwerkliche Auseinandersetzung schaffen, die eine echte, persönliche und vorteilsfreie Auseinandersetzung ermöglichen. Weder die NVA noch die Wehrmacht werden je aus den Köpfen und Traditionen der Geschichte der Bundeswehr verschwinden. Sie sind Teil der deutschen Armeetradition und bedürfen der Aufmerksamkeit. Ein Teppich drüber zu legen, ist kein Reinigen. Und bei 0,07% Rechtsextremen in der Bundeswehr braucht sich da auch niemand Sorgen machen, doch noch eine Waffen-SS-Division heranzuziehen. Da mache ich mir bei der Zivilgesellschaft deutlich größere Sorgen. Das passiert aber eben nur dann, ja, wenn man die Auseinandersetzung mit dem Thema in den Schatten des Internet drängt. Ergo, weniger kategorisch wegcanceln. Mehr Mut zur ergebnisoffenen Auseinandersetzung, auch mit gescheiterten Einsätzen wie in Afghanistan, mit der Tradition der NVA und der Wehrmacht, mehr Mut zur Tradition insgesamt, mehr Mut zur Tradition durch Aktion, auch am Veteranentag. Soweit für heute. Was denkst du über den Umgang mit der Wehrmachts- und NVA-Tradition? Ich habe dazu eine Umfrage bei Spotify geschaltet und ich wäre dir dankbar, wenn du mir sagst, wie du das siehst. Klick mal in die Shownotes. Ansonsten danke ich dir, dass du die Zeit für diese Folge genommen hast. Wenn du sie interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit deinen Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Nur so kommen die Themen zur Sprache, die uns wichtig sind. Und dann schauen wir mal, was uns dieses Jahr zum 8. Mai erwartet. Ich bin gespannt. Wir hören uns in 2 Wochen. It's up to us.